Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Wer viel erreichen will, muss viel leisten. Ja, das ist ja meine Generation auf jeden Fall, das so gelernt. Ja, aber auch viel Ruhe haben. Also eine gute Mischung aus beidem, dass wir wieder lernen, dass Ruhe eben auch ein wichtiger Faktor ist, um was zu erreichen. Und dass man dann in der Ruhe auch nochmal, ich nenne das den Lebenskompass, neu setzt. Gerade in meinem Alter ist das ganz wichtig, glaube ich, so. Es gibt so bestimmte Phasen im Leben, wo einfach, weil die Kinder vielleicht gerade schon größer geworden sind, weil du nicht mehr studierst. Also es gibt einfach so Milestones im Leben, wo es ganz gut ist, nochmal sich kurz Ruhe zu gönnen, zu fragen, bin ich noch auf der richtigen Spur? Also ist das alles so, was ich jetzt mache, das auch was mich passt? Oder ist das nur eine Konditionierung der Gesellschaft, meiner Eltern? Und dann nochmal klar zu sagen, okay, das ist meine Spur. Und dann wieder voll reinzugehen in das Leben.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City von der Ostseeküste. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018. Ich bin verheirateter Vater von 3 Kids. Warum ist das wichtig? Weil meine mittlere Tochter hier das Intro einspricht und im Gegenzug dürfen meine Gäste und Gästinnen ihr erklären, worum es geht. Ich möchte verstehen, was diese Menschen aufgebaut haben, die in der Regel sehr mutig und leidenschaftlich ihren Jobs nachgehen und für die Arbeit auch was Positives ist. Und ich hoffe einfach, dass uns diese Menschen mit ihren Geschichten dazu inspirieren, selber mutiger unseren Weg zu gehen und unsere Zukunft zu gestalten. Heute bei mir ist Andreas von Estor. Freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Er hat schon viele Unternehmen gegründet, ist Serial Entrepreneur, wie man so schön sagt. Er stammt aus der Aachener Ecke, hat dort studiert und sein erstes Unternehmen aufgebaut. In der Zeit, als wir das Internet noch von den CDs bekamen, und hat das Unternehmen verkauft, ist mit seiner Frau und ihr zuliebe gewissermaßen auch nach Barcelona dann gegangen. Er berichtet, wie er dort weitere Unternehmen aufgebaut hat und wie er eben auch festgestellt hat, wie wichtig das ist, sich immer wieder Ruhe zu gönnen. Also Ruhe als Tool vielleicht sogar fast, um erfolgreich zu sein. Er sagt, wir sind eigentlich sozialisiert durch dieses Machen, 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 immer mehr, immer höher, schneller, weiter. Und wir brauchen eigentlich immer mehr diese Ruhephasen, indem wir uns wirklich mal rausnehmen, auch diesen ganzen Stress, diesen Impulsen, dem Digitalen auch ein Stück weit. Er hat einen Burnout gehabt, berichtet auch sehr offen darüber. Es geht also auch um mentale Gesundheit. Und er hat ein Buch geschrieben und auch darüber sprechen wir. Es geht um die Kraft, die in der inneren Ruhe liegt und was das mit Unternehmertum zu tun hat. Das besprechen wir heute. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung und hoffentlich auch einige Impulse, die ihr mitnehmen könnt jetzt in den Jahreswechsel. Ich glaube, wir sollten uns auf jeden Fall im nächsten Jahr noch viel mehr über mentale Gesundheit unterhalten. New Work Chat Werbung. Und in diesem Sinne passt es ja auch ganz gut, dass Open Up hier der Podcast-Sponsor und Partner ist, denn die unterstützen euch genau dabei mit einer Plattform, die ihr eure Mitarbeitenden anbieten könnt für mentale Gesundheit. Es gibt sogar die Möglichkeit, Masterclasses und Sessions mit PsychologInnen zu haben. Also mentale Gesundheit, ein wichtiges Thema auch für die nächste Zeit 2025. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß und gute Unterhaltung.
Werbung Ende.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Andreas heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Hallo Gabriel, schöne Grüße zurück. Heute aus Aachen, sonst in Barcelona.
Bisschen kühler heute bei dir.
Wahrscheinlich, ja.
Wie viel Grad habt ihr sonst jetzt in Barcelona?
Als ich losflog, waren es noch so 20 Grad tagsüber.
Das ist doch ein bisschen angenehmer im Winter, ne?
Ja, es wird schon mal auch unter 10 Grad, aber nicht viel.
Und hast du dann ein bisschen Probleme mit der deutschen Kälte oder findest du, das ist ein interessanter Gegensatz zwischendurch mal?
Ich habe gar keine Probleme. Ich finde das Klima in Deutschland, wenn man es nur so in kleinen Portionen kriegt, auch sehr angenehm. Ich glaube, 365 Tage würde ich es nicht mehr aushalten. Aber ist auch so, dass kalt in Barcelona kälter sich anfühlt, weil es am Meer ist und weil die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist. Also ich finde es eigentlich hier ganz gut. Man muss halt nur eine Jacke mitnehmen.
Ja. Schön, dass du heute da bist. Wir haben echt viel zu besprechen, denn du hast schon sehr viel bewegt. Alles werden wir heute auch gar nicht schaffen, glaube ich. Aber wir wollen mal so ein paar Dinge ansprechen. Du hast schon viel unternommen, viel gegründet. Du hast aber darüber hinaus dich auch vor allen Dingen selbst weiterentwickelt und hast, glaube ich, auch viel zu teilen von deinem Weg und von den Perspektiven, die du dir auch angeeignet hast. Und wir starten ja hier in diesem Podcast sehr klassisch und sehr einfach und runtergebrochen. Meine mittlere Tochter Mathilda, 11 Jahre, spricht ja das Intro hier ein und auch du darfst dir zum Anfang mal erklären, was du eigentlich so tust.
Ja, also die Frage ist, wer bin ich, oder?
So, dass sie es versteht.
Ja, das wäre wahrscheinlich ihre Frage, ne? Also sie würde nicht sagen, was tust du? Ein Kind fragt, wer bist du?
Stimmt.
Und da ist eine schöne Einleitung. Ich bin ein Mensch. Und ich bin als Mann geboren in Deutschland und sehr wohl behütet aufgewachsen. Hatte den Vorteil, zur Schule gehen zu dürfen und das Privileg, studieren zu dürfen. Bin dann Unternehmer geworden. Habe meine erste Firma 1996 gegründet, hatte dann ein großes Glück, sie 2000 kurz vor der ersten Internet-Bubble verkaufen zu können, bin dann nach Barcelona ausgewandert und seitdem bin ich noch leidenschaftlicher Unternehmer, aber auch Vater von 4 Kindern, natürlich stolzer Vater und sehr glücklicher Ehemann, seit 30 Jahren verheiratet.
Wow, das musst du auch erstmal schaffen, ne? Also es hat ja viel mit Durchhaltevermögen zu tun, ne?
Ja, ist immer erstmal das Glück, halt auch jemanden zu finden. Und dann natürlich musst du das Glück auch gut verwalten. Und das ist, glaube ich, dann auch ein bisschen Arbeit manchmal.
Was gibst du Kindern mit, die in der Schule gar nicht so viel von Unternehmertum vielleicht lernen? Es geht ja immer um, was kann ich werden? Es sind ja oft diese Angestelltenverhältnisse, die dann besprochen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass du ja fürs Unternehmertum auch wirbst, oder? Du bist ja leidenschaftlicher Entrepreneur, wie man neudeutsch sagt.
Ja, ich glaube, dass generell man viel mehr auf seine innere Stimme hören sollte und nicht unbedingt von der Schule oder von den Eltern alles glauben sollte, was sie sagen. Das sind nur Richtungsweiser, die für einen passen können oder nicht. Ich glaube, gerade Unternehmer ist nicht jeder. Ja, aber wenn jemand das Potenzial hat, Unternehmer zu sein und diese intrinsische Motivation, was zu bewegen und nicht ein bisschen risikoaffin ist und nicht Angst davor hat, auch mal kein Gehalt zu bekommen, aber dafür irgendwas selber zu schaffen, dann sollte man es versuchen und auch wagen und nicht Angst haben.
Nimm uns doch nochmal mit in deine erste Gründung. Liegt schon ein bisschen zurück, aber ist bestimmt noch eine, aus der du viel gelernt hast.
Ich lerne aus jeder Unternehmung, aus jedem Schritt und da habe ich sicher am meisten gelernt, ich habe viel gelernt, aber am meisten habe ich eigentlich aus den Failures gelernt. Das war ja ein erfolgreiches Projekt, was ich dann verkauft habe, wo ich auch ein bisschen Glück hatte. Ich bin Wirtschaftsingenieur, das habe in Aachen studiert und bin dann, als 96 Internet anfing, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, gerade deine 11-jährige Tochter wird das überhaupt nicht mehr irgendwann einordnen können, ja. Da gab es nicht nur keine Handys, da gab es nicht mehr Internet. Und ich hatte das Glück, halt da reinzustolpern und als Techie, ja, Ingenieur ist mein Techie, und interessiert zu sein, auch irgendwo was zu können. Und dann hat mich ein Freund als Fachmann quasi wahrgenommen und hat gesagt, hey, ich habe eine Firma hier, wir machen Videos, Post-Production für ganz große Werbeagenturen und Marken und die wollen alle jetzt plötzlich CD-ROMs haben und was das Internet wissen, kannst du das machen? Da habe ich gesagt, ja, und dann haben wir eine Firma 50-50 gegründet, nur dafür. Und das war mein Glück. Ich war auch naiv genug, einfach zu sagen, mache ich. Und das hat einfach auf Anhieb geklappt. Also es war natürlich nicht nur einfach, aber es hat doch relativ einfach geklappt. Im Nachhinein muss ich sagen, weil wir hatten so eine Boomphase, ja, die Goldgräberstimmung aus Internet. Und dann habe ich halt auch das Glück gehabt, nach 4 Jahren zu verkaufen, wo manche noch halten wollten, noch mehr Wert schöpfen wollten. Und der Grund war eigentlich vor allen Dingen, dass meine Frau gerne nach Barcelona ziehen wollte und ich dann gesagt habe, okay, dann verkaufe ich das Unternehmen in Düsseldorf. Und das war dann auch eine...
Da war noch nicht so das Thema Remote Work wie heute, ne?
Nein, überhaupt nicht. Da bin ich noch, ich habe noch geschafft, halt nur 4 Tage in der Woche da zu sein, als ich gependelt bin eine Zeit lang und bin immer 3 Tage Barcelona, 4 Tage Düsseldorf, aber da habe ich fast durchgearbeitet. Und die Firma hat nur jetzt auch mal, vielleicht wenn es darum geht, also wir haben quasi Digitalisierung von Videos gemacht. Also es ging darum, dass die eben schon super tolle Werbespots gedreht haben und auch teilweise Filme. Und die wollten die auf CD-ROM haben oder eben auf der Website irgendwann im Internet. Und das erste war nur, das zu machen. Später haben wir noch dann Live-Übertragungen, Videoübertragung gemacht über Internet. Das war dann sehr ruckelig, würde man sich heute nicht mehr angucken, aber trotzdem toller Effekt damals, dass man es machen kann, weil die Alternative war halt, einen Ü-Wagen zu schicken für 100.000 plus. Und da war natürlich das erstmal ganz cool, das auch so machen zu können.
Also bei Ü-Wagen habe ich auch noch eine schöne Geschichte. Ich bin hier in Rostock in einer Kirchgemeinde groß geworden. Meine Eltern schon, Großeltern auch. Und irgendwann, das ist eine alte Steinkirche hier, und irgendwann kam das ZDF und sagte, wir machen einen Fernsehgottesdienst bei euch in dieser Kirche. Also wirklich ein großes Haus. und dann, ob ihr nicht da arbeiten wollt. Ne? Wir waren halt, keine Ahnung, 11 oder 12 oder 13 und klar, ist ein guter Job, bringt ein bisschen Kohle rein. Was wir überhaupt nicht geahnt haben, war, wie kompliziert das nachher ist mit diesen ganzen Kabeln, die durch diese Kirche gelegt werden, mit den Ü-Wagen, die draußen standen, die wiederum auch alle verkabelt waren. Ist ja aus heutiger Sicht unvorstellbar, mit wie viel Kabellage das zu tun hatte. Und dann diese Ü-Wagen, und dann wurde das einmal komplett durchgestreamt quasi. Und dann sagten wir so, ah toll, wir haben es geschafft. Und dann meinten die, nee, das war die Übung. Naja, es hat sich ein bisschen verändert alles.
Ja, aber Ü-Wagen steht nicht für Übungswagen, sondern für Übertragungswagen für deine 11-jährige Tochter, ja, weil man eben damals noch vor Ort hohe Technik brauchte, um das ganze Bild dann in den Fernsehsender zu übertragen.
Genau, und dann nach Barcelona. Was waren so die größten Challenges, also dort ein neues Leben aufzubauen? Es ist ja anders als in Deutschland, nehme ich an.
Ja, natürlich. Jede Stadt auch ist anders als deine Heimatstadt und dann natürlich ein anderes Land, andere Sprache, andere Kultur. Und ihr kennt es ja wahrscheinlich aus dem Urlaub ein bisschen. Spanien ist schon nochmal latino-südländische Kultur. Weniger Fokus auf Arbeiten, mehr auf Freizeit und Leben. Das schöne Wetter hilft natürlich auch, dass man mehr draußen ist und nicht so viel in der Wohnung ist. Das war erstmal ein sehr angenehmer Wechsel. Natürlich also ich habe damals gesagt, statistisch gesehen, von 300 Tage Regen und 65 Tage Sonne auf 300 Tagen Sonne und 65 Tage Regen, das war schon ein guter Change. Dann am Meer zu leben, aber dann habe ich auch natürlich Deutschland vermisst, die Sprache, man kann eben doch nicht in einer anderen Sprache so gut sich ausdrücken, die Menschen sind eben auch anders, das heißt, man verbindet sich nicht so tief wie mit den alten deutschen Freunden. Also die Challenge war eigentlich eher so auf der persönlichen, kulturellen Ebene, aber da wir halt eine große Familie sind, haben wir uns auch ganz gut selbst miteinander beschäftigen können und die Vorteile überwiegt, also eigentlich so, und vom ganzen Firma gründen und Business war es eigentlich sehr angenehm, also da wir als Deutsche immer wahrgenommen werden als, wow, ihr wisst das alles, hatte ich immer einen guten Entree, egal wo ich hinkam. Ob jetzt bei Mitarbeitern oder Kunden, hatte man damals noch, ich sage jetzt nichts zu heute, damals noch ein sehr hohes Ansehen als Deutscher.
Aber so dieses Made in Germany, ne, dieses Ingenieurs-Ding und also die sind gut ausgebildet, die sind sehr energisch, sehr pünktlich, diese deutschen Tugenden irgendwie. Aber wir sind vielleicht irgendwann auch nicht mehr so innovativ gewesen. Wie siehst du das eigentlich?
Naja, die Wahrnehmung ist anders, ne? Also wenn jetzt in Deutschland der Podcast gehört wird und dann davor die Nachrichten geguckt werden und alle politischen Diskussionen, ist ja schon, die Wahrnehmung ist ja sehr negativ. Ich glaube, es gar nicht so negativ ist. Ich glaube, damals war sie zu positiv. Also der Mensch neigt ja zu Schubladendenken. Also die Deutschen sind die Fleißigen, die toll Wertschöpfung und sind pünktlich und all diese Tugenden. Und heute ist es eigentlich immer noch so in Spanien, dass wir so wahrgenommen werden, aber die Deutschen selber nehmen es eben nicht mehr so wahr. Wir denken halt, wir sind langsam, wir haben nicht digitalisiert und vergessen halt, dass wir immer noch die drittgrößte Wirtschaftskraft in der Welt sind. Und ich glaube, dass das immer noch für uns gilt. Wir haben natürlich hier und da mal Innovationen verpasst, vor allem bei der Digitalisierung. Aber ich glaube, das ist alles noch nachholbar, also im gewissen Maße, ja. Also wir können nicht mehr, glaube ich, Google und Amazon schlagen, aber es reicht, glaube ich, noch für Platz 3, auch langfristig.
Und was hast du dann unternommen in Spanien? Hast du dann geschaut, wie du mit deinen Erfahrungen dort was neu startest, oder hast du erstmal komplett dir wieder ein weißes Blatt geschnappt und überlegt, was kann man machen?
Ich bin dann wieder so ein bisschen reingestolpert. Das ist bei mir so ein bisschen das Schema. Das ist, glaube ich, auch ein Unternehmer. Merkmal, dass man relativ unkritisch, naiv erstmal Sachen versucht und macht. Also wenn die einem in dem Moment als gut erscheinen und nicht so genau überlegt, warum es so ist. Natürlich immer irgendwas, wo du was kannst, was andere nicht können und was auch irgendwo in der Branche ist, die du kennst. Und meine Frau hat damals schon in Deutschland und auch in Amerika und dann auch in Barcelona gemodelt. Das heißt, ich kannte diese Modelindustrie, die sie. Ich war ja eher ein Techie oder ein Unternehmer. Und deswegen habe ich auch immer viele Netzwerke da gehabt und dann auch in diesem Bereich mich weiterhin spezialisiert. Also wir haben quasi dann eine Plattform gebaut, wo die ganze Industrie für Foto- und Filmproduktion, für Werbung, wie so gelbe Seiten auf Internet finden konnte. Das war 2003 noch relativ neu. Da gab es nur Print-Editionen, die sowas konnten. Und das haben wir halt mit einer Webseite, eine Plattform gemacht. Die gibt es auch heute noch. Die ist auch, würde ich sagen, Weltmarktführer. Es ist jetzt, hört sich groß an, es hat eine Nische, aber eine sehr, sehr schöne Nische. weil wir halt sehr im richtigen Zeitpunkt da waren und das hat sich jetzt etabliert. Also man kennt uns und wenn man irgendwo in New York einen Fotografen oder in Kapstadt ein Fotostudio sucht oder einen Make-up-Artisten, dann geht man bei uns auf productionparadise.com. Und das war einfach die Mischung aus meiner Technologie und unternehmerischen Perspektive und das Netzwerk meiner Frau und die Kenntnis der Branche war perfekt. Sie war auch mit Geschäftsführerin, wir waren gleichberechtigte Gesellschafter und bis heute ist sie noch die federführende operative Geschäftsführerin zusammen mit einer Mitarbeiterin.
Du hast schon wieder Timing angesprochen. Bei der ersten Firma gab es ja auch ein gutes Timing mit der Entwicklung des Internets. Das kann man aber nicht voraussehen, wie sich die Dinge entwickeln, sondern man braucht so eine gewisse Hands-on-Mentalität. Lass uns das mal herausfinden sozusagen. Also man denkt in Opportunitäten und geht vielleicht sogar mit einer gewissen Naivität dran, hast du gesagt. Würde man ja in Deutschland nicht so gerne machen, oder? Wir wollen immer alles abwiegen und zu 100% den Businessplan von 5 Leuten bestätigt bekommen und dann gehen wir los, ne? Aber diese Naivität finde ich interessant.
Ja, in der Tat. Ich nenne das Naivität. Ich weiß nicht, ob jeder Unternehmer da mitzieht, also jeder Gründer. Jein. Also in Deutschland glaube ich auch mehr und mehr. Das kommt auch ein bisschen durch die letzten 5 bis 10 Jahre mit dem ganzen VC-Geschäft. Und die VCs, die ja so Unicorn-Jäger sind, die nehmen ja in Kauf, dass sie, wenn sie in 10 Unternehmen investieren, vielleicht nur 1 bis 2 überleben, aber die dann richtig viel wert sind und die anderen halt nicht mehr überleben. Und wenn du das überlegst, dann ist natürlich eine gewisse Risikobereitschaft da und der Gründer selber sollte sich auch darüber bewusst sein. Das heißt, vielleicht ist jetzt keine Naivität mehr, sondern eher so ein, okay, it's trial and error, ja. Wenn du dieses Game mitmachst, für mich war das nie so ganz, ich habe das nicht so gerne gemacht, ich habe schon das immer sehr ernst genommen, also ich habe versucht, nicht eine 1-10 Quote zu haben, sondern auch das durchzuziehen und das war manchmal ein bisschen anstrengender, aber ich habe auch kein Unicorn bauen wollen. Von daher, ich glaube, Naivität insofern, dass du, wenn du vorher sicher gehen willst, dass das alles klappt, dann fängst du ja nichts an. Das ist ja unmöglich und das macht ein Unternehmer, glaube ich, aus, der sagt so, okay, ich glaube daran aus dem Bauchgefühl und ich habe jetzt Bock darauf und irgendwie schaffe ich es, das hinzukriegen und wenn es dann Fehler wird, dann lerne ich daraus. So, das ist, glaube ich, die Attitude.
Und das war auch nicht das Letzte, was du unternommen hast. Aber wie wichtig ist es trotzdem, ein Ziel zu haben? Auch wenn man denkt, das wird vielleicht ein anderes, wo ich lande. Es kann ja sein, dass ich dann ganz woanders rauskomme. Aber inwieweit hast du dir zu Beginn Ziele gesetzt?
Es ist eine sehr schöne Frage, auch die so ein bisschen jetzt mit meinem neuen Thema Spiritualität und Sinnhaftigkeit und zu tun hat. Ich glaube, ich würde es nicht Ziel, sondern Vision oder Intention nennen. Ja, man braucht natürlich ganz klar eine Vision, wo man das Ganze hinführen möchte. Die ist oft sehr groß bei Unternehmern und wird nur nicht ganz so gut erfüllt. Aber eben nicht mit Besessenheit dahinterherführen und nur sagen, nur wenn ich das schaffe, dann bin ich erfolgreich, der Rest ist nichts. Und vor allem nicht irgendwie nur darauf hinarbeiten und den Weg dahin nicht genießen. Also ich glaube, man sollte eine Vision haben, eine Intention setzen. Ich will nächstes Jahr das erreichen, in 3 Jahren das erreichen. Aber dann den Weg dahin einfach genießen. Zu sagen, so jetzt jeden Tag, wo ich daran arbeite, ist quasi schon die Erfüllung, die ich habe und da lerne ich ganz viel daraus und wenn es dann auch klappt, ist super, aber wenn es halt nicht klappt, okay, also Worst Case Szenario auch immer im Kopf haben, ja, nicht sich Illusionen machen, jetzt irgendwie Geld leihen und dann sich unter Druck setzen, dass es auf jeden Fall klappen muss und es mal pleite, sondern eben Plan B, immer Worst Case, es könnte nicht klappen, im Kopf haben und dann die Reise genießen, ja, der Weg ist das Ziel, ist ja der schöne Spruch und der ist wirklich wichtig, weil der Weg ist sehr lang und wenn ich den Weg genieße, dann ist das Ziel nicht mehr so wichtig, weil das Ziel ist ja nur ein Punkt. Ja, also und das kann sich auch verschieben durch externe Faktoren, durch Kriege, Inflation, Zinserhöhung, haben wir alles gesehen. Ja, also manchmal hängt es ja gar nicht von einem selber ab. Und wenn man dann sozusagen scheitert, aber eigentlich gar nicht dafür kann und den Weg dahin gar nicht genossen hat, weil man so besessen war, das nur zu schaffen und gestresst war, dann ist es wirklich ein Fehler. Ne, das ist nicht das Unternehmen selbst, was gefällt ist, sondern also was schiefgelaufen ist, sondern deine Einstellung dazu.
Ich hatte hier vor einigen Folgen den Stefan Mehrer zu Gast. Der hat auch gegründet. Das hat dann anfangs nicht geklappt. Und dann hat er gesagt, aus dem, was er daraus gelernt hat, würde er gerne anderen Unternehmern helfen bei dem Aufbau ihrer Unternehmen. Er ist dann so eine Art Unternehmenscoach geworden. Und er sagt, er erlebt so viele Unternehmer, die total überarbeitet sind, total gestresst sind und das gar nicht genießen können, ne? Das, was du gerade sagtest, sondern immer so kurz vorm Burnout stehen oder sogar dahin kommen. Und er sagt, das ist eigentlich so schade und auch unnötig, weil eigentlich sollte es so nicht sein. Das hat aber natürlich damit zu tun, wie man Führung gestaltet und wie man das als Aufgabe für sich strukturiert und auch priorisiert im Kontext des ganzen Lebens. Wie sah so deine eigene Reise aus? Denn man hat viel zu tun und man muss aber trotzdem auch schauen, gerade wenn man auch eine Familie sich noch aufbaut, ne, wie man das alles unter den Hut bringt.
Genau, also ich habe das jetzt gerade erklärt, es hört sich ganz toll an. Natürlich ist das immer leichter gesagt als getan. Und das sind oft so Dynamiken, die sich so unbewusst ergeben, dass man dann plötzlich eben in diese Obsessivität reinkommt und dann nicht mehr auf sich selber achtet. Das ist bei mir auch passiert. Das weißt du ja, glaube ich, dass ich auch relativ spät und gar nicht vor allzu langer Zeit auch einen Burnout hatte. Ich hatte das, glaube ich, lange ganz gut gemacht, dass ich eben wirklich genossen habe und mir das gut eingeteilt habe und alles mit sehr viel Herzblut gemacht habe. Und irgendwann ist es halt gekippt, dass ich dann eben auch sehr besessen war von einem bestimmten Projekt und einem Ziel und nicht mehr auf mich selber geachtet habe. Und dann kommt der Autopilot, die Konditionierung, dass man halt rausgegangen ist und allen erzählt hat, wie toll das Unternehmen ist, was man gerade baut und dass alles gut wird. Man ist für jeden quasi der Go-To-Man, der immer sagt, alles ist gut, ja, für die Mitarbeiter, für die Investoren, für alle, für die Familie. Und das kann schon mal auch sein, dass es dann zu viel Gewicht auf den Schultern ist und man da nicht mehr rauskommt, dann hat man schlaflose Nächte, dann geht die Batterie langsam leer und dann kippt es halt irgendwann kann in diesen Burnout-Zustand kommen, wird auch von vielen als Dauerstress beschrieben. Also ist eben dann nicht mehr lustig, wie das eben auch der Kollege sagte. Also so ein Coach ist sicher gut, weil natürlich ist es wichtig zu wissen, also erstmal die Augen zu öffnen und Bewusstsein zu haben, wie man es am besten macht, dass es nicht passiert. Ich glaube, das Problem ist halt, dass es meistens unbewusst ist. Ich vergleiche das immer gerne mit Ernährung. Ja, wir wissen alle, bei Ernährung, wenn ich jetzt eine amerikanische Familie nehme, die nicht Fernsehen guckt und nicht Internet macht und geht zu McDonald's, das schmeckt gut, ist billig und geht jeden Tag zu McDonald's, werden alle irgendwann dickleibig und wahrscheinlich werden sie früh sterben, weil sie das Bewusstsein nicht haben. Wenn aber der Familie jemand sagt, pass mal auf, es wäre ganz gut, wenn man Apfel ab und zu isst und weniger McDonald's, würde sie wahrscheinlich auch schaffen, das irgendwie besser zu mixen. Und das ist halt bei Unternehmern genauso. Ich glaube, ein Unternehmer sollte bewusst darüber sein, was eine gesunde Art ist, sein Privatleben und seine Kräfte einzuteilen und trotzdem noch eine hohe Leistung zu geben und was vielleicht die nicht so gute Art ist. Und dann muss selber jeder wissen, wie er es hinkriegt.
Und du bist ja auch im Austausch, nehme ich an, schon immer mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen. Hast du den Eindruck, da entsteht gerade so ein Bewusstsein, weil immer mehr ja auch darüber gesprochen wird, ja auch über Gesundheit. Du gehst ja auch sehr offen damit um, dass du einen Burnout hattest, was ich toll finde. Das war aber lange ja auch ein Tabuthema, sowas.
Ja, ist immer noch ein Tabuthema, aber es wird weniger tabu, weil einfach die Entwicklung, die Zahlungen so dramatisch sind, dass man da nicht mehr dran vorbeigucken kann und dass auch Unternehmen, CEOs und selbst CFOs sagen, okay, ich glaube, da muss ich mal investieren in die Gesundheit meiner Mitarbeiter, weil der Schaden so hoch ist durch Ausfälle, durch mentale Gesundheit. Das ist rapide angestiegen, auch gerade nach Covid, was meiner Ansicht nach auch damit zu tun hat, nicht, dass Covid jetzt irgendwie nochmal selbst auch Stress erzeugt hat, das auch, aber ich glaube eben auch durch diese Übergang in die Remote-Arbeit, der fehlende menschliche Kontakt, glaube ich, nochmal auch, das ist nicht menschlich. Also das ist praktisch, Remote-Work zu machen, aber nicht mehr Menschen miteinander zu verbinden, hat auch Nebeneffekte. Von daher glaube ich, jetzt ist die Zeit, deswegen bin ich auch damit rausgegangen und kriege auch viel Zuspruch. Und übrigens, viele Menschen, die ich vorher kannte, wo ich auch dachte, nie im Leben haben die irgendwie Probleme damit, haben sich dann auch bei mir geoutet und teilweise auch schwere Burnouts gehabt, aber nie darüber geredet. Das ist, glaube ich, schon immer noch ein Thema, dass gerade Männer, ja, ich gucke jetzt mal dich an, wir beide müssen uns da auch kritisch angucken.
Männern fällt es schwer, ne? Über Schwächlichkeit zu sprechen, über Schwächen zu sprechen. Ich weiß gar nicht genau, wo das herkommt, aber ich finde es jedenfalls sehr gut, dass immer mehr Männer davon berichten und auch vielleicht sensibilisieren dafür, dass es soweit vielleicht nicht kommen muss. Du bist ja mittlerweile auch dabei, anderen zu helfen und unterwegs und sprichst mit ihnen darüber, also gerade auch CEOs auf diesem Level, die entweder schon in einem Burnout drin sind oder auf dem besten Weg dahin. Ja, was sagst du denen?
Naja, zunächst mal eben darüber zu sprechen, das ist auf jeden Fall statistisch gesehen eine große Hilfe und kann vermeiden, dass es zu ganz schlimmen Effekten führt. Ja, es gibt hin bis zu Selbstmord oder eben nie wieder arbeiten können. Das gibt's alles. Das ist alles eine Realität,
die ich vorher nicht kannte. Das sind jetzt die Klassiker.
Genau, also wirklich persönlich einschneidende Erlebnisse, die aus dem Burnout entstehen. Das glaube ich schon mal gut zu wissen, dass wenn man frühzeitig darüber redet, ist die Chance geringer, dass es so einen schlimmen Effekt hat. Aber du hast eben was angesprochen, was eigentlich viel wichtiger ist, nämlich diese Fehlerkultur, wie wir sagen, ja, also dieses oder das Schwächen, Gefühle zeigen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie sensible Männer irgendwie nur noch haben wollen. Ich glaube, es ist gut, wenn ein Mann auch irgendwo eine Stärke zeigt und ich glaube, jeder mag gerne an einem starken Menschen sich auch zu orientieren. Aber Stärke heißt ja nicht, fehlerlos zu sein. Und ich glaube, wenn wir akzeptieren, dass vor allen Dingen Dinge, die nicht so laufen, wie wir wollen, die sind, an denen wir am meisten wachsen. Und dass wir jeden darin bestärken, zu akzeptieren, ich bin nicht perfekt, weil perfekt ist quasi erstens langweilig und zweitens bist du irgendwann, du lernst nicht mehr dazu. Wenn du perfekt bist, ist das was. Ja? Also wer will das vorspielen, ich bin perfekt, du machst den anderen was vor und du wirst auch immer scheitern, weil natürlich das Leben nicht perfekt ist. Also einfach zu sagen, okay, Unternehmer, es ist 80-20, ja, du bist gut, du machst viele Sachen gut, aber du machst auch Sachen schlecht, du hast Sachen, die nicht so gute Tage. Sprich darüber und nimm sie als Gelegenheit zu wachsen. Ja, also was immer in deinen Weg sich stellt, ob es jetzt deine Gefühle sind, ein Geschäftsführer, der kündigt, ein Lieferant, der nicht liefert oder ein Kunde, der nicht bezahlt, ärger nicht dich darüber, geh nicht in den Kampf und versuch das irgendwie für dich auszumachen und als Schwäche, sondern sag, ey, das ist jetzt meine nächste Lehreinheit, ich bin ein guter Unternehmer sein, also muss ich damit auch dealen. Und damit dealen heißt auch, damit darüber zu reden, mit den Menschen, die dies betrifft oder in deinem Umfeld und das nicht alles alleine machen zu wollen.
Ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast nochmal auch zu diesem Thema Erschöpfung gelesen, dass rund 30% der Befragten an der Studie, über die das Ärzteblatt berichtet hat, angeben, schon mal einen Burnout gehabt zu haben. Jeder Fünfte, also 21%, stufen die Gefahr, einen Burnout zu bekommen, als hoch ein. Vor der Pandemie waren es nur 14%. Offensichtlich hat die Pandemie auch sehr viel gemacht. Wir sehen natürlich auch die ganze Veränderung der Arbeitswelt. Wir haben schon über Remote gerade gesprochen. Wir haben den Fachkräftemangel, der auch noch mit dazukommt. Glaubst du, dass die Belastung durch die Pandemie und wir sind ja mittlerweile auch danach zugenommen hat und dann natürlich für dich auch als Unternehmer die Frage, was tut man dann? Ne? Wie geht man auch mit den Mitarbeitenden um, wenn man weiß, es wird nicht leichter an vielen Stellen?
Es hat deutlich zugenommen, da gibt es auch mehr Statistiken zu, auch von der WHO. Das hat drei Gründe. Wie gesagt, der erste ist, dass, glaube ich, Covid selbst eine sehr hohe Herausforderung und auch so ein Bruch war für viele Menschen, die danach sich nicht mehr richtig erholt haben. Sowohl physisch als auch mental. Das zweite eben, dass, wie du sagtest, die Arbeitswelt hat sich verändert. Es ist sehr viel remote, es ist weniger menschlicher Kontakt. Aber ich glaube auch, dass zeitgleich mit Covid angefangen hat, dass Politik und Medien anfangen zu spalten und dass wir jetzt ständig durch Social Media und Media noch viel mehr als früher damit konfrontiert werden, wie schlecht die Welt ist, wie böse alle sind und dass wir quasi im Angstmodus viel öfters leben durch diese ganze durch den ganzen Konsum von Medien und das auch macht auch was mit den Menschen. Mhm. Ja, und deswegen bin ich überzeugt davon, dass wenn wir beide jetzt anfangen, darüber zu reden, wenn Unternehmer und Unternehmensführung das erkennen und Familien und auch Jugendliche früher darauf aufgeklärt werden, über diese drei Effekte und das auch mal aufmerksam zu beobachten und sein Leben darauf einzurichten, können wir das umdrehen. Es geht echt um Aufklärung und Bewusstsein.
Aber wie macht man das auch innerhalb eines Unternehmens? Du hast jetzt schon verschiedene Konstellationen gehabt. Es gibt auch noch weitere Unternehmen, die du gegründet hast oder die du mitgegründet hast, unter anderem ja auch den Pioneers Club. Haben wir hier mit dem Kevin ja auch schon besprochen vor einer Weile. Auch eine spannende Geschichte. Die Frage ist ja, wie kann man Mitarbeitende unterstützen? Ne? Wie kann man ihnen vielleicht ein Stück weit dabei helfen? Es gibt ja mittlerweile auch interessante Lösungen. Es gibt auch Mental Health Startups mittlerweile. Open Up ist so einer, der zum Beispiel auch diesen Podcast hier unterstützt. Die sagen zum Beispiel, wir bieten den Unternehmen einen Pool von PsychologInnen an. Und die Mitarbeitenden können, wenn sie wollen, darauf zugreifen und einfach mal mit jemandem sprechen. Solche Ansätze finde ich persönlich ja sehr gut. Die Frage ist aber auch, ob die Mitarbeitenden sowas annehmen, ne? Ob das überhaupt schon ein Thema ist, dass man darüber spricht, weil auch das wurde ja in der Vergangenheit oft mit sich selbst ausgemacht. Wie erlebst du das?
Ja, ich kann nur von meinen Erfahrungen, meinen Präferenzen mit ein bisschen Demut sprechen. Ja, da gibt es natürlich tolle Startups und verschiedene Möglichkeiten. Meine Erfahrung und das, was ich selber jetzt auch umsetze, ist, dass viele Dinge, die es da draußen gibt, schwierig sind, wenn der Mensch nicht den Pain verstanden hat. Also wenn der Mensch nicht verstanden hat, dass es wirklich was mich betrifft, also wenn es nicht schon zu spät ist, ja, dann glaube ich, dass du so eine App runterlädst und nicht wirklich viel damit machst. Dann und das gilt für viele Dinge auch. Deswegen glaube ich, das Wichtigste, was ich beitragen kann und wir, auch übrigens im Pioneers Club, gerade diese Woche habe ich darüber ja auch gesprochen, in einem Event, ist Aufklärung. Und das kann ein kurzes Speaker-Event sein, das kann in verschiedenen Formen stattfinden, aber einmal grundsätzlich erklären, wo genau die Probleme liegen und wie ich sie bewältigen kann. Das ist kein Hexenwerk, das sind kleine Hacks. Das einfachste Beispiel, was ich nenne, ist zu sagen, jeder möchte gerne einen schönen Körper haben wahrscheinlich und weiß genau, wenn ich mich gut ernähre oder wenn ich Sport mache, dann wird mein Körper gesünder sein. Physische Gesundheit ist, glaube ich, jedem klar. Aber wer denkt über mentale Gesundheit nach?
Ja.
Und mentale Gesundheit ist mindestens genauso wichtig. Wenn ich mir überlege, ich bin jetzt über 50, ja, wenn er mit 30 gesagt hat, was willst du lieber? Willst du mit 50 einen super fitten Körper haben, aber vielleicht nicht so gut mental und vielleicht sogar ein bisschen depressiv oder schlecht gelaunt? Oder willst du sagen, du hast einen Körper, der ist so durchschnittlich, aber du hast einen super sharp Mind und du bist total happy? Dann sage ich, ja, letzteres. Okay, was tust du dafür? Nix. Also aktiv. Ich gehe immer in den Gym und ich gehe laufen, aber das mache ich nicht. Und einfach zu sagen, okay, stimmt, das macht eigentlich Sinn, ich muss mich damit beschäftigen und dann halt ja ein paar Tools lernen, die man in den Alltag einbauen kann, ähnlich wie ein Gym.
Ein mentales Fitnessstudio brauchen wir.
Genau, so ist es. Und das Schöne ist, jetzt kommt die gute Nachricht, das Leben ist das mentale Fitnessstudio. Das Leben ist, wenn du es bewusst wahrnimmst und bewusst in diese Herausforderung reingehst, und nicht getriggert wirst, nicht als ein Autopilot da durchläufst und auf der Überholspur sein möchtest, sondern bewusst jeden Moment wahrnimmst und genießt, dann hast du das schon, du brauchst nicht irgendein Gym zu gehen, ja. Und die erste und wichtigste Übung überhaupt, das ist das Coole, wenn du jetzt irgendwie physisch fit werden willst, musst du dich anstrengen, ja, musst du Gewichte heben, rennen und so weiter. Wenn du mental fit werden willst, in der heutigen Zeit, in der schnelligen Zeit, wo wir drinstehen, das geht nicht für alle, ist das erste, was du machen musst, zu üben, nichts zu tun. Also einfach mal, wenn du es schaffst, die Augen 5 Minuten zu schließen,
das ist echt schwer.
Nicht alles zu machen, dann bist du schon gut. Aber die meisten werden sagen, oh Gott, das schaffe ich nicht 5 Minuten, ja. Oder mal auf dem Sofa sitzen, nichts machen, kein Handy, kein Fernseher, nichts. Das ist die erste Übung.
Das ist ein guter Punkt. Man sieht das ja auch im Straßenverkehr. Die Leute in den Bushaltestellen oder die auf die U-Bahn warten, alle haben das Handy in der Hand. Oder an der Kasse. Also es gibt eigentlich nicht mehr das. Und das haben wir lange vielleicht, fanden wir das gut, dass wir uns nicht mehr langweilen. Und heute müssen wir das wieder neu lernen. Ne? Dieses Runterkommen, dieses Ruhigwerden, dieses zu sich zurückkommen. Ne? Du hast auch einen schönen Spruch übrigens noch, den ich bei dir auf deinem Instagram-Kanal gefunden habe. If you concentrate on you, you grow. When you concentrate on shit, shit grows. Das ist ein bisschen das, oder?
Ja, genau, so ist es, ja. Das ist, es ist schön, dass du das so zitierst und zitieren darfst ohne Piep in deinem Podcast. Ja, das ist ein schönes Beispiel, das du auch nennst, habe ich auch als Pioneers Club genannt, also wurde ich gefragt, okay, was sind denn so kleine Hacks, die man machen kann? Dann sage ich, okay, der kleinste Hack ist, im nächsten Mal im Wartezimmer beim Arzt, in der Schlange beim Supermarkt, beim Warten auf den Zug, nimm nicht das Handy raus, sondern sei präsent, nimm diese Zeit als Geschenk wahr, deine Präsenz zu üben. Also, dass du nicht irgendwie dich weiter füllen musst mit irgendwelchen Dingen. Und dabei habe ich erwähnt, dass in einer Studie mal gesagt wurde, ein durchschnittlicher Deutscher oder Europäer wartet ein halbes Jahr in seinem Leben. Also ein halbes Jahr würde er labeln als Wartezeit, sprich im Wartezimmer, in der Schlange, im Auto, im Stau und so weiter. Das heißt ja nichts anderes, als ich nehme ein halbes Jahr meines Lebens und sage, das ist eigentlich was ich nicht will. Das ist eine Zeit, die ich nicht haben will. Jetzt kann ich das umdrehen und sage so, okay, dieses halbe Jahr kann ich ja auch als was Schönes sehen, nämlich als Präsenzübung. Ja, wenn ich jedes Mal eine Ampel, anstatt mich zu ärgern, dass die Ampel rot geworden ist und nur darauf warte, bis sie wieder grün wird, sage so, hey, stopp, einmal kurz durchatmen, mal gucken, rechts und links, vielleicht sitzt da irgendwie ein nettes Mädchen oder ein netter Junge in meinem Leben im Auto oder da läuft ein Hund vorbei oder ich gucke in die Sonne. Ja, einfach nochmal die ab und zu in diesen Gelegenheiten das wahrnehmen, was ist. Und nicht ständig, ich will jetzt weiter und gestern, heute, morgen. Es ist die Herausforderung. Es ist unser Virus heute ist der, dass wir ständig, das Gehirn ist ständig busy und wir nehmen ständig unseren Fokus auf das, was da oben stattfindet, anstatt das zu sehen, was wirklich ist.
Wie machst du es denn? Gönnst du dir Auszeiten, wo du das Handy mal in die Ecke schmeißt zum Beispiel?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal habe ich alle Notifications ausgestellt. Ich will selbstbestimmt sein. Ich gucke eh immer regelmäßig aufs Handy und es gibt nichts, außer meine Kinder, die dürfen mich anrufen, das höre ich dann natürlich, und meine Frau. Aber ansonsten gibt es nichts, was nicht warten kann, mal eine halbe Stunde. Und ich gucke eh immer alle halbe Stunde aufs Handy. Also von daher brauche ich keine Notification. Das ist schon mal sehr wichtig. Weder Brummen, noch Piepen, noch sonst irgendwas.
Habe ich auch so.
Sehr gut. In jedem Meeting tue ich es entweder ganz weg oder ich lege es falsch rum hin, das Handy. Ich verlange auch von meinen Meeting-Mitmietern, dass sie, wenn es mal physisch ist, nicht jetzt wie jetzt, dass sie ihren Computer zumachen, dass sie mit Papier da maximal sitzen, weil ich möchte komplette Aufmerksamkeit. Und ich selber, natürlich habe ich Routinen, auch Sport oder andere Routinen am Tag, die ohne Handy stattfinden. Also zum Beispiel auch nicht jetzt am Bett morgens direkt anmachen oder noch abends kurz zum Einschlafen gehen, gucken gehen. Das ist klar. Und ich meditiere auch regelmäßig, aber nur 5 Minuten, wo ich dann wirklich die Augen schließe und bewusst nichts tue und einfach mal in mich reinhöre. Ja, ich frage mich selbst, wie geht's mir gerade? Und ich gucke in mich rein, weil ich die Augen zumache, dann kann ich ja nicht rausgucken. Dann muss ich ja quasi reingucken. Übrigens ist das Augen zumachen auch deswegen schon ein guter Hack, weil die Augen der größte Energieverbraucher des Körpers sind. Kann man sich ja vorstellen. Die ganzen Bilder, die reinkommen, das sind ja nur Licht, die werden verarbeitet und das Gehirn muss jedes Mal abchecken, ist da eine Gefahr, was ist da los? Ja, also Augen zu ist schon mal eine super Erholung und jetzt bin ich ja gelangweilt.
Deswegen sind auch diese ganzen Videokonferenzen so ein Stressor, ne?
Ja, alles was mit Augen, auch wenn ich nur einfach durch die Gegend laufe, das Gehirn ist ja quasi evolutionär, also die Sinnesorgane sind ja da, uns von Gefahren abzuhalten und alles mitzubekommen. Also Augen zu und dann einfach mal in sich reingucken, die Atmung beobachten, auch Danke sagen, dass der Körper überhaupt da ist. Wir nehmen es ja alles als selbstverständlich, dass wir 24 Stunden am Tag atmen und dass das Blut zirkuliert, ja. Und das ist so simpel, aber wenn du es mal machst und danach wieder die Augen aufmachst, denkst du so, wow, das ist wie ein Urlaub. Ein kleiner Mini-Urlaub für dein Gehirn.
Ich hatte mal den Global AI Design Chef von Coca-Cola zu Gast. Es ergab sich, das ist ja auch immer toll, wenn sich so Dinge ergeben. Auch unser Kontakt hat sich ja ergeben, übrigens über jemanden, der hier zuhört. Also wenn ihr noch hier zuhört und gute Ideen habt für Gäste, immer gerne. Und der erzählte also, dass sie, wenn sie bei Coca-Cola an neuen Produkten und Projekten arbeiten, kreativ, dass sie dann bewusst auch diese Pausen machen, damit sich das setzen kann. Und damit du auf Ideen kommst, musst du so einen Punkt finden, sagte er, wo du stoppst. Weil wenn du immer nur weitermachst, dann bleibt das Gehirn in dieser Arbeit in diesem Modus und kommt gar nicht dazu, dass da was kreiert wird. Also für Kreativität ist es auch gut, für unsere mentale Gesundheit ja ohnehin und für unsere Kinder natürlich auch. Für die ist es natürlich auch echt schwer, weil die über Social Media auch verbunden sind miteinander. Wir sind damals noch irgendwie zum Nachbarn gegangen und haben geklingelt, ob der runterkommt zum Fußballspielen und heute schreiben die sich halt über Snapchat und WhatsApp und Co. Und wenn man denen das Handy wegnimmt, dann führt das schon mal zu Konflikten. Das ist auch echt eine Challenge. Ne? Wie geht ihr da mit den Kids um?
Ja, ist eine Challenge. Kann ich auch nur theoretische Tipps geben und wenn man mich in der Praxis sieht, wird man sehen, ich struggle jeden Tag. Ja. Aber immerhin habe ich auch das Bewusstsein mittlerweile bei meiner Tochter, bei meiner jüngsten Tochter auch erweckt, wo, also je jünger, desto schwieriger ist das natürlich. Ja. Also ich habe noch nicht so junge Kinder, meine Jüngste ist 14. Aber auch die sollten natürlich jetzt, ich glaube, die wichtigste Aufgabe für Eltern und Schulen, zu üben, das Leben ohne Handy auch zu praktizieren und zu genießen. Weil das ist total wichtig, wie du sagst. Also ich sehe das immer so, dass also jeder weiß ja wahrscheinlich, dass Schlaf wichtig ist und was im Schlaf ja passiert ist, das Gehirn ist im Ruhezustand und die ganzen Informationen des Tages sortieren sich, ja, und wenn du nicht genug schläfst, hast du ja diese eine Phase, wo quasi Informationen geordnet werden, das kann man sich vorstellen, wie die man alle in Schubladen gesteckt, damit man sich den nächsten Tag wieder gut abgreifen kann, das findet nicht statt,
ja.
Und dann bist du halt nicht, also hast es nicht gesetzt, was du Informationen hast. Das trifft für den Schlaf zu, es trifft aber auch für den Tag zu, wenn du den ganzen Tag nur rein bombardierst in dein Gehirn, ja. So vorstellen wie so eine Tür und jetzt sind jetzt 1000 Leute, die immer nur reingehen, ja. Und es kann sich nicht irgendwie innen drin sortieren, weil die Tür immer auf ist, immer mehr Leute reinkommen, ja, oder immer mehr Informationen reinkommen. Das heißt, dieses in Ruhe gehen, mal nichts machen, ist einfach dafür da, dass das Gehirn sich mal kurz entspannen kann und das mal sortieren kann, das verarbeiten. Und deswegen kommt da eben auch die Kreativität und die Weisheit. Weil die Weisheit ist ja quasi der Zugriff auf all mein Wissen, meines ganzen Lebens und Erfahrungen, für spirituelle Menschen vielleicht sogar das Wissen der ganzen Universums. Während, wenn wir nur in diesem reaktiven Modus sind, also wenn wir nur quasi im Denken sind, reagieren wir nur auf die letzte Information, die wir haben, jetzt sind 3 Informationen, ja. Deswegen, eine Pause bedeutet, es sagt alles. Das heißt, ich kann auf die ganze Weisheit zurückgreifen und ich werde kreativ. Also es ist wirklich ein guter Hack. Nichts tun ist wie im Gym schwer Gewichte stemmen. Ja, das ist geil, oder?
Es ist ein sehr schöner Hack, also weil er so naheliegend ist und so einfach und jeder kann ihn jetzt umsetzen und vielleicht müssen wir auch im Podcast mal eine ruhige Minute einführen, so zwischendurch. Das wäre ja auch mal interessant. Aber du bist ja auch weiterhin kreativ. Du hast ein Buch geschrieben. Bist du schon fertig eigentlich?
Jetzt hast du einen wunden Punkt angesprochen. Ich hatte großspurig angekündigt zu meinem Event im Pioneers Club, das schon den Menschen in die Hand zu geben, hat aber nicht geklappt. Ich bin theoretisch inhaltlich fertig, aber dann kommen wieder diese letzten Meter, die berühmten. Man wird dann perfektionistisch und es ist doch nicht alles so einfach, wie man denkt, wenn man die Details noch machen muss. Ich glaube, ich brauche noch 1-2 Monate und dann.
Gib uns doch schon mal eine Preview. Worauf können wir uns da freuen?
Also das Buch heißt auf Deutsch Die Kraft der inneren Ruhe. Jetzt weiß man ja ungefähr, was dahinter steckt. Mhm. Also, dass eben in der inneren Ruhe Kraft steckt. Ja, das ist ja eigentlich ein Gegensatz. Und als Untertitel Erfolg neu definieren. Ja, also uns geht darum, dass man erstmal versteht, dass eben Ruhe nicht wie unsere gelernten Glaubenssätze, wer viel erreichen will, muss viel leisten. Ja, das ist ja meine Generation auf jeden Fall, das so gelernt. Ja, aber auch viel Ruhe haben, also eine gute Mischung aus beidem, dass wir wieder lernen, dass Ruhe eben auch ein wichtiger Faktor ist, um was zu erreichen. Das ist die gute Nachricht. Und dass man dann in der Ruhe auch nochmal, ich nenne das den Lebenskompass, neu setzt. Gerade in meinem Alter ist das ganz wichtig, glaube ich, so. Es gibt so bestimmte Phasen im Leben, wo einfach, weil die Kinder vielleicht gerade schon größer geworden sind, weil du nicht mehr studierst. Also es gibt einfach so Milestones im Leben, wo es ganz gut ist, nochmal sich kurz Ruhe zu gönnen, zu fragen, bin ich noch auf der richtigen Spur? Also ist das alles so, was ich jetzt mache, das auch was für mich passt? Oder ist das nur eine Konditionierung der Gesellschaft, meiner Eltern? Und dann nochmal klar zu sagen, okay, das ist meine Spur, also Klarheit zu haben und dann wieder, wenn man einmal Klarheit hat, wieder voll reinzugehen in das Leben. Deswegen Erfolg neu definieren heißt dann nicht den Erfolg leben, den deine Eltern oder die Gesellschaft dir vorgemacht haben, sondern deinen eigenen Erfolg. Und also der kann auch sein, dass ich vielleicht nur halbtags arbeiten möchte oder dass ich Unternehmer sein möchte oder ein Café aufmachen möchte oder auch Beamter sein. Das ist für jeden, gibt's den eigenen Lebenstraum und wenn man den erfüllt, ist man erfolgreich.
Reden wir nochmal so über die kommenden Generationen, also vielleicht nicht die Kinder, vielleicht die schon ein bisschen älter sind, die jetzt auch in der Arbeitswelt neu durchstarten, die sich das ein Stück weit auch aussuchen können, wo sie arbeiten, wie sie arbeiten. Welche Hoffnung verbindest du mit den kommenden Generationen? Wie können sie die Arbeitswelt vielleicht auch verbessern?
Indem sie das machen, was zu ihnen passt, also hoffentlich die gute Entscheidung treffen und sich frei machen von irgendwelchen Vorgaben von außen, sondern wirklich also von auf außen hören, aber dann immer fragen, was ist richtig für mich, glaube ich, dann ist die Chance am größten, dass sie was Tolles leisten können und dann auch das Glück haben, ein Umfeld zu finden, wo sie auch das dürfen. Ich glaube, dass jede Generation, und ich habe ja Kinder von 14 bis 33 mittlerweile, hat tolles Potenzial und wir können so viel voneinander lernen. Also auch demütig sein mit anderen Altersgruppen, anderen Geschlechtern, immer voneinander lernen. Ja, also ich kann von jungen Menschen ganz viel lernen, junge Menschen können von mir viel lernen, ich kann von Gleichaltrigen, ich kann von Frauen, Männern lernen. Also einfach nicht immer allwissend versuchen, ins Leben zu gehen und der Schlauste zu sein, sondern immer zuhören und sich fragen, ist das, was ich gerade mache, das Richtige für mich? Und dann bewusst genießen das, was gerade ist. Und dann, glaube ich, kommen auch ganz tolle Sachen raus. Also da ist eben von Kreativität bis Mathematiker oder Jurist, kann ich jetzt nicht allgemein sagen, ja. Aber egal, was es ist, wenn ich das Gefühl habe, das ist das Richtige und ich mache es mit vollem Herzblut, dann kann nichts schiefgehen.
Und um das herauszufinden, muss man eben in sich reinhören und sich diese Ruhe gönnen, von der du ja schon gesprochen hast.
Genau, also ich sage mal so, nicht alles glauben, was von außen gesagt wird. Ja, also es ist jedes immer zuhören, jede Information ist eine Information. Das ist wie so ein Tropfen in deinen großen Ozean, ja. Aber im Endeffekt musst du das entscheiden aus dem Ozean, nicht aus den Tropfen, die da kommen und nicht jedem glauben. Und jeder Ozean ist anders oder jeder Eimer Wasser, wie man es immer nennen kann. Klingt ja sehr abstrakt. Aber und deswegen aber auch viel versuchen, viel reden, mit vielen Menschen reden. Ja, nicht, wenn du mit Freunden deiner Eltern, mit Bekannten einfach so austauschst dich, was du vorhast, ja, und nicht so versuchst, sie zu überzeugen, dass das, was du vorhast, das Richtige ist, sondern sozusagen das als Challenge nimmst, so, ob das hinterfragen. Ist das, ich will das jetzt so machen, aber vielleicht haben die gute Argumente, die dagegen sind. Und dann frage ich mich immer selbst, okay, vielleicht ist da was dran. Ja, je mehr ich darüber rede, je mehr ich mich öffne, desto mehr finde ich ja irgendwann so. Und dann, glaube ich, merke ich irgendwann so, oh ja, yeah, das ist es jetzt, jetzt bin ich sicher, kommt von innen raus und dann kann ich es voll machen. Klingt jetzt nicht wie so ein super easy Ding, aber du siehst, es geht halt sehr stark eben nach innen gucken. Mhm. Ja, und ich glaube, wir haben zu viel, wir lesen zu viel Bücher, zu viel Podcasts und versuchen immer alles irgendwie, oh, der ist aber toll, das mache ich jetzt auch, ja. Aber dabei sind die Antworten doch alle schon in uns drin, aber die sind halt so individuell, dass es Quatsch ist, jemanden zu kopieren. Mhm. Ja, wir müssen immer noch gucken, der wichtige Ingredient ist unsere eigene Seele, unser eigenes Leben.
Worauf freust du dich in der Zukunft?
Ich bin ja gelernter Teacher of Presence. Deswegen ist so eine Frage schwierig für mich. Ich freue mich immer aufs Jetzt, übers Jetzt. Ich versuche den Fokus darauf zu legen, was gerade ist, weil das habe ich. Was in Zukunft passiert, weiß ich ja nicht. Ja, ob ich morgen noch lebe oder alles ist. Wenn ich jetzt zu sehr mich darauf fokussiere, dann verpasse ich ja quasi das, was ich schon habe. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Element dieses Teachings, wo ich ja ein großer Fan von bin. Mhm. Trotzdem gibt es natürlich auch bei mir Visionen, Intentionen, die mir Freude machen. Das ist natürlich ganz klar, du bist ja selber auch Kinder. Alle Zeit mit den Kindern, wie die größer werden, auch Enkelkinder zu haben, wenn die heiraten und irgendwie diese Familie wachsen zu sehen, macht mir sehr viel Freude, darüber nachzudenken. Und für mich unternehmerisch habe ich zwei Ziele. Ich habe ein Unternehmen noch, bin momentan noch in drei Firmen Gesellschafter. Verein ist, glaube ich, ja eine von denen. Und eins hat ein sehr großes Entwicklungspotenzial. Das würde ich gerne in den nächsten 2-3 Jahren exiten. Also, dass ich und meine Investoren da einen schönen Exit haben. Das ist was mir jetzt gerade Illusion macht, weil da eine Opportunity da ist. Und das Zweite ist, dass mein Buch und mein Teaching oder meine Speaking-Events und die Podcasts tatsächlich einen Impact haben und dass ich dann auch nach dem Exit noch mehr Zeit dafür habe, das zu machen, weil das ist wirklich das, was mich momentan leidenschaftlich erfüllt, also über dieses Thema zu reden. Und ich merke einfach, dass das zu wenig gemacht wird. Und wie eben beim Klima, ja, ich bin jetzt nicht Klima- oder Sonnenenergieunternehmer gerade. Ich bin jetzt halt in das Thema reingegangen, weil ich da merke, da ist Bedarf und ich kann das ganz gut, weil man mir zuhört, weil ich auch Unternehmer bin und habe dann Impact. Und ich glaube, der ist wichtig.
Ja, vielen Dank dafür, dass du heute wirklich uns auch mal die Möglichkeit gegeben hast, darüber neu nachzudenken, weil wir darüber im Podcast auch gar nicht so oft sprechen. Es geht immer viel ums Tun und Machen und ne, was wir noch alles vor uns haben, aber einfach mal weniger zu machen, einfach mal die Dinge kurz mal zu pausieren, finde ich einen sehr schönen Impuls. Also vielen Dank dafür. Und vielleicht zum Abschluss, was würdest du denen mitgeben, die hier heute zuhören und die selber gerne was unternehmen wollen, die davor sind zu gründen, die vielleicht auch gerade schon was gegründet haben, noch eine lange Reise vor sich haben. Was gibst du ihnen mit? Worauf kommt es an? Wie wird man erfolgreich?
Also ich bin ein großer Fan von MVP, also Minimal Viable Product. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, also erstmal mutig sein und einfach auch weiter spinnen die Ideen, das ist gut. Aber irgendwann halt auch dann zu überlegen, was kann ich machen, um am Markt zu testen, ob meine Idee nicht nur eine Idee ist, sondern ob es auch eine Nachfrage für gibt. Und was ist die Möglichkeit, mit möglichst wenig Geld und möglichst schnell sozusagen Feedback vom Markt zu bekommen? Und bevor ich das Feedback habe, würde ich davon abraten, jetzt große Investitionen und schon gar nicht Kredite aufzunehmen oder Leute Geld zu investieren. Natürlich geht das nicht für alle Geschäftsmodelle. Es gibt Geschäftsmodelle, die brauchen halt erstmal eine große Investition, aber das würde ich mir halt auch dann dreimal überlegen und mir sehr gute Leute auch an die Seite holen, das zu machen. Also machen auf jeden Fall. Es gibt ja einen Spruch im Pioneers Club, der heißt, machen ist wie wollen, nur krasser. Kennst du ja wahrscheinlich, ne? Also machen, aber sehr schnell die Idee, also von der Illusion der eigenen Idee, sich vom Markt überzeugen zu lassen, dass es auch wirklich ein guter Marktfit da ist. Das ist, glaube ich, eine wichtige Information. Dann, ich bin ein Fan von Bootstrappen auch. Also erstmal möglichst lange ohne Mitarbeiter, ohne Büro. Also nicht sofort anfangen, Büro zu mieten, jetzt sofort ein Patent anmelden oder ein Logo machen und dieses ganze geheim halten und so. Eine gute Idee ist schön, ja, aber davon wird keiner ein erfolgreicher Unternehmer. Also machen und dann umsetzen, durchhalten, Kosten im Griff haben, ja, und Spaß dran haben. Also, weil wenn ich Spaß dran habe, kann ja nichts schief gehen. Dann habe ich ja Spaß gehabt die ganze Zeit, ja. Also ich sage immer so ganz gern dieses Work-Life-Balance-Wort. Ja, mal überlegt, das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Ja, das heißt ja also, diese Work und Life. Nein. Wenn du es richtig machst, ist Work Teil deines Lebens. Und wenn du genauso gerne arbeitest, wie du zu Hause vor dem Fernseher sitzt, oder vielleicht noch besser oder was anderes machst oder einen Spaziergang machst, dann hast du eigentlich alles schon alles erreicht.
Super Tipp zum Abschluss. Vielen, vielen Dank. Und damit schöne Grüße nach Aachen und dann bald wieder nach Barcelona. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg mit deinem Buch und mit all deinen Projekten. Bleib gesund und hoffentlich bis bald dann auch nochmal irgendwann im echten Leben. Würde mich freuen.
Mich auch. Vielen Dank, Gabriel.
Dankeschön. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links zu Andreas, vor allen Dingen natürlich sein LinkedIn-Profil in den Shownotes. Wenn ihr mögt, dann abonniert doch diesen Podcast und bewertet ihn. Das ist wirklich schnell gemacht und leistet echt einen wichtigen Beitrag, denn dieser Podcast soll weiter wachsen. Im nächsten Jahr steht einiges an. Gemeinsam mit euch können wir da noch viel rocken, aber das Stichwort ist eben mit euch. Ich alleine kann hier gar nichts tun. Ich versuche einfach nur gute Gesprächsanlässe zu bieten, indem ich hier Stories kuratiere gewissermaßen und Interviews führe. Danke euch fürs Zuhören. Schreibt mir doch mal, wie ihr es findet, was ihr denkt, welche Folgen euch besonders gut gefallen haben. Dazu könnt ihr mir per LinkedIn schreiben. Packe ich euch in die Shownotes, mein LinkedIn-Profil oder über meine Webseite gabrielrath.com. Dort seht ihr auch, was ich sonst noch so treibe. Ihr könnt mich auch als Keynote-Speaker buchen für eure Veranstaltung oder auch als Moderator. Ihr könnt auch als Podcast-Partner hier an Bord kommen, also als Werbepartner. All das ist möglich. Schreibt mir gerne. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen besinnlichen 4. Advent. Lasst es euch gut gehen. Schmeißt mal die Handys in die Ecke für mehr Ruhe. Ganz im Sinne von dem, was Andreas uns heute gesagt hat. Bleibt gesund und bleibt connected.